Ja, wir haben jetzt hier das Spiel gewonnen, ja, wir haben jetzt 100 Punkte gemacht und so, aber guck mal hier das Video. Wenn wir noch besser spielen, dann können es 120 Punkte sein und 10 Punkte weniger für den Gegner. Hatte keiner Bedarf gerade, haben ein relativ gutes Pro B-Angebot, aber das war dann so, ey, wenn du da hingehst und du schlägst dich ein wie eine Bombe, dann bist du stuck in der Pro B. Und mein erstes Wort war Ball. Mein Laufstall stand bei meiner Mutter beim Training in der Halle. Ich wollte immer mal schon auf jeden Fall für so einen Top-Verein in der Pro A spielen. So, das hat bis jetzt noch nie so richtig geklappt in meiner Karriere.
Der Pro A Podcast.
Damit ganz herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge. Heute mit Thorsten,
Schönen guten Abend.
mit Lukas
Hallo.
und mit mir. Ich bin Simon. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser vierten Folge. Freuen uns, dass so viele Leute tatsächlich reinhören. Wir sehen das ja immer in den Statistiken. Das ist schon sehr erstaunlich. Da sind einige sehr, ich sehe das ja, ich verrate es euch nicht, aber es sind sehr viele da draußen. Deswegen an dieser Stelle erstmal ein Shoutout an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer natürlich gerne einfach schreiben, wenn ihr irgendwas habt, über Instagram oder per Nachricht at erstklassig-zweitklassig.de. Ja, ist ein bisschen was passiert, seitdem wir den letzten Podcast gemacht haben mit Chris Schmidt. Da ging es um das Thema Trier. Da haben wir noch drüber gerätselt, warum Trier denn überhaupt nicht in Fahrt kommt. Und seitdem haben die einfach zweimal gewonnen.
Liegt's an uns? Dann sollten wir keine Leute aus der Liga mehr einladen. Dann sollten wir nur noch Gießen-Leute holen.
Für uns, aus unserer Sicht, ja. Aber wenn ihr Interesse habt, dass euer Verein nach vorne kommt, dann ja, kommt einfach mit dazu.
Wir können ja mal gucken, was heute passiert. Also der Gast, den wir später haben, da wird es ja eher schwierig, zumindest die Siegesserie auf unseren Mist wachsen zu lassen. Schauen wir mal.
Dann lass uns doch noch ein bisschen über Trier sprechen, wenn wir gerade dabei sind.
Ja, also sie stehen jetzt bei zwei Siegen, was aber irgendwie da nicht dazu passt. Unter den ersten drei Topscorern der Liga sind zwei aus Trier. Wie lässt sich das dann erklären? Also ist das dann die Verantwortung zu sehr bei den beiden oder was denkt ihr?
Thorsten, du bist ja auch Trainer tatsächlich. Du hast ja sehr viel Ahnung. Sei der Coach für uns, erklär uns das.
Ich habe Trier nicht gesehen im Training. Also es ist natürlich ein bisschen schwierig, so von außen da irgendwas rein zu interpretieren, insbesondere wenn man nicht jeden Tag im Training ist und nicht jeden Tag die Spiele sieht. Wir haben es letzte Folge mit Chris Schmidt schon gehabt. Parker van Dijk ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler für Trier. Von daher ist es nicht überraschend, dass der viel scored, genauso Dan Monterosso. Also da. Wir waren uns ja einig, Trier hat eigentlich schon Potenzial, um bessere Ergebnisse zu zielen als das, wo sie gerade stehen. Und das hängt jetzt gar nicht so sehr an zwei Einzelspielern, sondern ich glaube, dass es da auch mehr das Mannschaftsgefüge, dass es einfach durch die Verletzungen entsprechend ein bisschen dauert, bis der Motor da in Tritt kommt. Und die Pro A ist eben auch schon so gut, dass man sagen kann, nur weil man zwei herausragende Einzelkünstler hat, heißt es noch lange nicht, dass das Ganze als Teamgefüge funktioniert. Dafür sind die Gegner zu gut, können sich zu gut einstellen mit Videoscouting, welche Stärken haben die einzelnen Spieler, welche Schwächen haben sie auch. Das heißt, ich glaube, man kann da nicht an den einzelnen Spielern festmachen, wie gut eine Mannschaft performt. Wenn wir gucken, auch Booker Coplin zum Beispiel von Düsseldorf ist Zweiter in Points per Game. Und auch Düsseldorf ist jetzt nicht die Mannschaft, die über- oder underperformt, sondern die spielen, glaube ich, solide. Aber ich denke, man sollte sich da nicht zu sehr auf die einzelnen Künstler versteifen, sondern immer das gesamte Mannschaftsgefüge betrachten.
Ja, also ich denke auch bei so einer ausgeglichenen Liga, wie wir sie halt jetzt auch haben, ist das schon wichtig, dass halt mehrere Spieler funktionieren in einer Mannschaft und dass man da ja die richtige Rollenverteilung findet. Und die Liga ist ja, das ändert sich nicht, egal von welcher Ausgabe zu welcher Ausgabe sie ist und bleibt sehr ausgeglichen. Wir haben irgendwie 12 Mannschaften, die jetzt einmal gewonnen oder einmal verloren haben im letzten Spiel, keine richtigen Serien. Die größte Serie hat Gießen mit 3 Siegen, Bochum, glaube ich, mit 3 Niederlagen. Das ist schon ja, weiterhin bemerkenswert. Und dann hast du auch so Spiele wie Tübingen jetzt. Das fand ich war das spannendste Spiel am letzten Spieltag. Die haben mit 3 Punkten gegen Adland gewonnen und lagen da aber auch lange noch zurück, ehe sie dann in der letzten 1,40, glaube ich, Erol Erskine da 3 Dreier getroffen.
Erzeg.
3 Dreier getroffen, einen davon 18 Sekunden Verschluss zu führen. Und dann hatte Quakenbrück sogar selber noch 2 3-Punkt-Würfel, um den Ausgleich noch zu erzielen. Beide aber daneben. Und so ein Spiel ist eigentlich bezeichnend für die Liga, finde ich.
Was wir auf jeden Fall festhalten können, die Teams, die wir nach vorne getippt haben oder die man da so auf dem Schirm haben sollte, die sind auf jeden Fall vorne. Tübingen, Vechta, Gießen und dann kommt so langsam diese Ausgeglichenheit. Jena, Hagen, klar, kann man da auch noch mit reinzählen, aber ist festigt sich schon da vorne so ein bisschen.
Ja, da war es jetzt gut, dass zum Beispiel mit Gießen mit den 3 Siegen, eins davon verloren und schon bist du doch wieder nur Sechster. Also das ist, ja.
Muss man natürlich auch fairerweise sagen, dass Gießen beispielsweise noch weder gegen Vechta noch gegen Tübingen noch gegen Jena gespielt hat. Das heißt, das auch die Anordnung im Spielplan spielt da eine gewisse Rolle für die Tabelle in der Momentaufnahme.
Dann lasst uns mal mit einem sprechen, der aktuell ganz weit vorne in der Tabelle steht, nämlich bei Rasta Vechta tatsächlich. Das ist Enos Wolf und den begrüßen wir jetzt ganz herzlich hier im Podcast.
Servus, moin.
Ja, schön, dass du da bist. Du bist Spieler bei Rasta Vechta. Lass uns da doch direkt mal einsteigen. Läuft ja aktuell ziemlich gut für euch, oder?
Ja, das ist richtig. Also beides. Ich bin Spieler bei Rasta Vechta und läuft gut aktuell, ja.
Ja, ihr steht ganz weit vorne in der Tabelle. Einmal verloren, ansonsten nur gewonnen. Ist das so ein Ziel von euch, dass ihr sagt, ja, da wollt ihr auf jeden Fall erstmal bleiben jetzt in der Saison? Logisch, oder?
Ja, klar. Ich glaube, jeder, der darf es irgendwie gerade auch in der Position was anderes sagen würde. Auch gerade bei einem Verein wie Rasta Vechta mit den Ansprüchen und so wäre das, glaube ich, ja, ein bisschen Blödsinn, da was anderes zu sagen.
Das bedeutet, eure Ansprüche sind tatsächlich auch, nach der Liga soll es möglichst wieder in die erste Liga hochgehen?
Ja, ich denke, das ist immer der Anspruch von Rasta Vechta, wenn Rasta in der zweiten Liga ist. Und ja, das ist auch unser Anspruch, ja.
Wie wurde das in der Sommerpause bei der Kaderplanung bisher neu dazugekommen? Kommuniziert, weil die letzte Saison lief ja jetzt nicht so erfolgreich. Hat man dann quasi gesagt, ja, hier blickt überhaupt nicht zurück, das wird dieses Jahr auf jeden Fall viel, viel besser? Oder war da schon ein bisschen, war nicht direkt klar, dass es so losgeht?
Ja gut, ich glaube, sagen zu können, dass es klar ist, dass es so gut losgeht, dafür kenne ich die Liga zu gut, als dass man das so klipp und klar festmachen kann vor der Saison. Aber die Gedanken waren natürlich da, ne? Dass da ein gutes Team zusammengestellt werden soll, das oben angreifen will. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren die Aussagen jetzt nicht, wir müssen unbedingt jetzt aufsteigen, so, aber wir würden schon gerne und wenn, ne, wir wollen, aber wir müssen nicht. Ich denke, hat auch gerade was damit zu tun, dass hier ein bisschen die Struktur sich hier auch im Vechta geändert hat im Vergleich zu den letzten Jahren. Und da so allein sowas braucht er dann auch schon mal immer eine gewisse Zeit, sich einzuspielen und so Sachen.
Ne? Was genau hat sich da geändert? Kannst du uns da ein bisschen tiefer mit reinnehmen? Weil wir sind als Außenstehende da ziemlich weit weg von, ehrlicherweise.
Ja, also ein Sportdirektor. Gerrit Kersten Thiele ist Sportdirektor in Vechta geworden. Und dazu kam dann der, ja, komplett neue Coaching-Staff ja nicht, aber neuer Head-Coach. Marius Graf dann weiterhin Assistant-Coach und Miguel Zapata ist wieder zurückgekommen als Assistant-Coach. Also das ist alles so ein bisschen... Ja, und Dominik Theodoro, unser Athletiktrainer, ist auch neu dazugekommen. Und da hast du zumindest mal in der Konstellation einen komplett neuen Coaching-Staff und mit einem Sportdirektor, der neu ist, der davor jahrelang ja, Spieleragent war, also diesen Job auch zum ersten Mal macht. Und ich denke, das ist auch so ein... Ja, allein von allen Beteiligten aus ist es ja auch nur vernünftig, in so einer Situation zu sagen, so, ey, ja klar, wir wollen hoch, es ist geil, wir können, aber wir müssen jetzt nicht sofort unbedingt. Aber ja, wir wollen natürlich gerne hoch.
Jetzt bist du aus Trier nach Vechta gewechselt. Was waren da deine Beweggründe dafür?
Also ich wollte immer mal schon auf jeden Fall für so einen Top-Verein in der Pro A spielen. So, das hat bis jetzt noch nie so richtig geklappt in meiner Karriere. Ich dachte, damals war ich kurz davor, als ich nach Tübingen gegangen bin. Dann hat es da leider nicht so geklappt in meinen Jahren in Tübingen. Genau, und jetzt hat sich diese Gelegenheit ergeben mit Rasta Vechta. Und das war dann für mich so gerade jetzt im Spätherbst meiner Karriere so eine Sache, da, dass man auf jeden Fall das nochmal angehen möchte, dass sie sich selber nochmal beweisen möchte. Aber natürlich auch, dass es hier die Gelegenheit gab, mit meinem Bruder zusammen zu spielen und dass ich auf jeden Fall mal wieder anderthalb Stunden näher an zu Hause bin, waren alles so Dinge, die da ein bisschen mit reingespielt haben.
Ist das was dich eher anspornt, mit deinem Bruder zusammen zu spielen, oder ist es eher so ein Rivalitätsliebe-Hass-Ding, dass man sagt, so eigentlich pushen wir uns gegenseitig auf dem Spielfeld so lange, bis wir quasi die Letzten in der Halle sind und danach im Spiel noch 1-gegen-1 zocken ohne Ende? Oder ist es eher so, ey, ist super cool, dass wir zusammen sein können und gemeinsam auf dem Feld das tun können, was wir lieben?
Das Letzte, ja. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen, man muss so ein bisschen von dieser, weiß ich nicht, Hollywood-Vorstellung von diesem Szenario wegkommen, glaube ich. Wir hatten auch ganz kurz mal so, ja, vielleicht zusammen wohnen und so, dann denken, aber das ist auch so eine romantisierte Idee, wo man sich, glaube ich, nach 2 Wochen dann auch, egal wie sehr man seinen Bruder mag, irgendwie auf den Sack geht. Deswegen, nee, wir sind einfach happy, es ist cool, dass wir irgendwie so viel Zeit miteinander zusammen verbringen können, weil wir das sehr, sehr lange, also das hatten wir jetzt die Hälfte meines Lebens nicht, den Groß, also dafür ja noch mehr als die Hälfte von Julius leben. Julius ist damals mit 14, glaube ich, nach Urspring gegangen. Und von da an hatten wir nicht mehr so viel Zeit, wo wir am selben Ort waren. Deswegen ist das einfach, eine geile Sache. So, wir genießen die Zeit, dass wir einfach so viel Zeit miteinander verbringen.
Du kommst ja aus einer Basketballfamilie. Also bei euch hat ja jeder irgendwie Basketball mal gespielt, deine Eltern auch. War das so euch in die Wiege gelegt? Oder hattet ihr da schon so ein bisschen Freiheiten?
Ja, komplett. Mhm. Also beides, ne? Wir hatten komplett die Freiheiten. Es gab nie den Druck. Ganz im Gegenteil. Ich hatte auch mal so 2,5, 3 Jahre, weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war so ungefähr von 13 bis 16, wo ich kein Basketball gespielt habe. Und ich weiß doch, dass ich mich damals wirklich wochenlang, auch als kleiner Junge, echt teilweise abends geweint habe, weil ich Angst hatte, meinen Eltern das sagen zu müssen, dass ich jetzt irgendwie kein Basketball mehr spielen möchte. Und wenn ich mich da so richtig erinnere, dann glaube ich, hat mein Vater oder meine Mutter, einer von beiden, mich irgendwann abends gehört, so dass ich halt traurig war. Und ich glaube, dann bin ich so ein bisschen mit der Sprache rausgekommen. Das war also gar kein Problem. Es war einfach so, ey, ja klar, ist doch, musst du doch auch nicht, ne? Wenn du Bock hast, oder was anderes zu machen, dann mach was anderes. Und wenn du merkst, so Basketball ist dein Ding, dann wirst du schon wieder dahin zurückkommen, ne? Und wenn nicht, so, dann natürlich.
Scheint ja offensichtlich so gewesen zu sein, dass es wieder zurück zum Basketball ging.
Auch so. Aber auf der anderen Seite war es auch wirklich, ich meine, wenn ich das richtig noch so im Kopf habe, mein erstes Wort war Ball, mein Laufstall stand bei meiner Mutter beim Training in der Halle. Also es war schon so, da schon sehr klischeehaft, ne? Wir sind in der Halle aufgewachsen, kann man so sagen. Und immer mit Basketball in Verbindung gewesen, weil unser Vater vor allem dann auch noch, als wir alle jung waren, gespielt hat lange. Und deswegen, das ist schon so da gewesen, aber es war nie der Druck von den Eltern da, dass wir das machen müssen. Das war immer alles frei.
Also wenigstens da ein bisschen Hollywood.
Ja, ein bisschen, ist richtig.
Wie ist es an Weihnachten bei euch? Ist dann Basketball Thema oder sagt ihr, okay, jetzt die 3 Tage, die wir als Familie zusammen verbringen, da lassen wir das komplett vom Tisch weg?
Nee, es ist schon immer Thema. Ne? Man spricht schon immer mal über die Sachen. Klar, mal mehr, mal weniger, aber es ist jetzt nicht so, dass es sich nur darum dreht. Aber klar, es ist natürlich irgendwie, ja, es nimmt der Großteil zumindest mal von dem Leben von meinem Bruder und mir momentan. Mein Vater arbeitet auch noch bei der BG Göttingen, da im Sponsoring, in der Sponsorakquise, im Marketing. Also da ist immer noch sehr viel Basketball in der Familie. Deswegen ist das auch immer noch Thema, aber ist jetzt auch alles so alles in einem gesunden Rahmen, würde ich mal sagen.
Holt ihr euch irgendwie in gewissen Situationen vielleicht auch Tipps oder habt ihr euch früher Tipps von den Eltern geholt, wenn irgendwie Situationen aufgetaucht sind? Sei es lief gerade persönlich nicht so gut, für die Mannschaft nicht so gut, wo ihr dann auf die Erfahrung der Eltern zurückgegriffen habt oder wolltet ihr das doch gerne selber immer lösen?
Ja, ich denke schon, ab und an mal Tipps geholt und so und vielleicht auch mal, den einen oder anderen Move von meinem Vater habe ich mir auf jeden Fall auch abgeguckt, aber ja, sonst, gerade was Entscheidungen angeht, ne, mit Vereinswechsel und so Geschichten, da wird das dann schon auch alles in der Familie mal diskutiert und mal durchgesprochen. Aber am Ende dann doch so, haben wir das dann doch schon für uns selber ausgemacht, für uns selber die Entscheidungen dann getroffen. Aber natürlich, so spricht man miteinander und berät sich da. Ne?
Du bist dann weiter den Weg gegangen, warst am College, hast NCAA gespielt, unter anderem mit Nils Giffey, den man ja kennt, und mit Kemba Walker. Ja. Also was war das denn für eine Zeit für dich?
Ja, eine verrückte Zeit. das war schon immer so ein bisschen mein Ziel. Ich hatte immer Bock auf diesen Amerika-Film. So. Das war immer irgendwie, da wollte ich immer hin. Ich habe dann damals auch aufgrund dessen so ein bisschen diese Kooperation mit der ersten Ligamannschaft in Göttingen nicht gemacht, weil es damals ja noch wesentlich, wesentlich schwieriger war, diese Konstellation. Ich durfte damals ja auch mein erstes Semester in UConn nicht spielen und nicht trainieren und dann überhaupt nicht an die Uni. Weil wir irgendwie einen Ami in der Regio hatten, der mal 450 Euro verdient hat. Ne? Und das war dann professioneller Basketball. Da war mein Amateurstatus dann schon nicht mehr gegeben. Also das war immer so mein Traum. Das war eine geile Zeit. Hätte man halt jetzt auch niemals irgendwie erwarten, denken können oder sonst irgendwas, dass man dann da direkt mal so ein Championship im ersten Jahr gewinnt. aber es war auf jeden Fall, war eine sehr, sehr coole Zeit, ja.
Hast du noch Kontakt mit Kemba Walker?
Nee, da ist kaum, also der Kontakt mit den Jungs da ist dann irgendwie so ein bisschen, das hat sich alles irgendwann mal so im Sande verlaufen.
Ja, insgesamt war ja dein Karriereweg so ein bisschen anders auch als der von deinem Bruder. Dein Bruder war, ich glaube, bei 3-4 Vereinen, auch bei Urspring, glaube ich, ja recht lang, während du doch fast jedes Jahr einen neuen Club hattest. War das deine Absicht auch so ein bisschen, dich auszuprobieren, verschiedene Möglichkeiten, dann warst du auch mal im Ausland oder hat sich das eher so auch zufällig ergeben?
Also meine Absicht, jetzt so oft zu wechseln, war es nicht. Es hat sich dann immer wieder ergeben. Ja, sicherlich auch, weil ich da früher ein bisschen unreifer im Kopf war und nicht die Geduld hatte, auch mal eine Situation durchzuwarten, dass dann das vielleicht auch erst in 1-2 Jahren irgendwie dann die Früchte trägt und ich da geduldig sein muss. Ja, genau, ich glaube, jetzt im Schnitt sind wir jetzt ungefähr ein Verein pro Jahr, aber die letzten, also es waren dann hauptsächlich die ersten, glaube ich, 3 Jahre, die so ein bisschen, wo ich ein bisschen mehr unterwegs war. Danach waren es ja 2 Jahre Hamburg, 3 Jahre Tübingen. Da war ich ja dann schon ein bisschen länger mal an einem Ort. Aber ja, es war so ein bisschen, ich glaube auch, ich habe beim College auch nicht viel gespielt. Und dann, als ich zurückgekommen bin vom College, dann war ich in Bonn wieder in so einer Situation, wo es dann so, wo ich dachte so, ey, ich saß jetzt fast 3 Jahre nur, ich will jetzt aber unbedingt spielen. Und dann war das wieder nicht der Fall, dann ging es weiter, Nürnberg war dann auch wieder nicht so, Und dann, ja, dann Kirchheim, sehr gutes Jahr gespielt. Ich dachte, okay, wow, so jetzt komme ich wieder irgendwie BBL auf die Map und kann da vielleicht irgendwie spielen. Hab dann aber, ja, da kam dann nichts. Dann habe ich den Agenten gewechselt in dem Sommer. Und dann war so Bayreuth nochmal eine Chance. Aber da war von Anfang an klar, dass das befristet ist. Und dann kam das Ausland, ne? Und das war so, ja, ich bin, glaube ich, Ende November aus Bayreuth weg. Und dann war es so, hatte keiner Bedarf gerade, kam ein relativ gutes Pro B-Angebot. Aber das war dann so, ey, wenn du da hingehst und du schlägst nicht ein wie eine Bombe, dann bist du stuck in der Pro B. So. Und das war auch nicht mein Anspruch. Und dann meinte mein damaliger Agent, jetzt mein Sportdirektor übrigens, meinte dann, ey, dann lass doch mal was machen, was keiner erwartet. Ich habe ein gutes Netzwerk in Spanien, hast du Bock? Und dann war so, ja, komm, probieren wir das aus, ne? Mal was anderes machen, auch irgendwie. Ja, ich habe schon auch immer Bock auf diese Lebenserfahrung und einfach mal irgendwie woanders hin, ne? So aus der Komfortzone raus, neue Sachen erleben. So. Ich finde, das ist ja einer der großen Benefits, die einem der Sport geben kann, die einem viele, viele andere Berufe vielleicht so nicht geben können, dass man einfach extrem viel Lebenserfahrung sammeln kann. Ne? Neue Leute, neue Kulturen. Man muss sich immer wieder irgendwo neu drauf einstellen. Das hat mich schon so ein bisschen gereizt und dann haben wir das halt so gemacht. Ja.
Jetzt bist du wieder in der Pro A. Würdest du sagen, ist nochmal ein Ziel, in die Bundesliga zurückzukommen? Oder sagst du eher, okay, Pro A ist eigentlich genau mein Ding, das passt perfekt zu mir?
Nee, das Ziel mit der Bundesliga, das habe ich schon vor ein paar Jahren eigentlich so aufgegeben. Aus verschiedenen Gründen. So, ich bin jetzt auch nicht mehr so da, dass ich mir das irgendwie unbedingt beweisen will. Ich bin mir auch bewusst, dass es relativ schwierig ist, überhaupt als Deutscher und dann schon mal gerade jetzt, je älter ich bin, da irgendwie schnell in eine gescheite Rolle reinzukommen, die sportlich auch glücklich macht, glaube ich. Da bin ich tatsächlich ja lieber in der Pro A in einer wichtigen Rolle und spiele da mehr eine Rolle, als es irgendwie ja jetzt in der BBL da durch ganz Deutschland zu touren und dann am Ende vielleicht gar nicht zu spielen. Also, ne? Und ich denke auch, sowohl sportlich als auch was das Finanzielle angeht, ist man da, glaube ich, teilweise irgendwie besser aufgestellt, eine große Rolle in der Pro A zu spielen, anstatt, ja, es wird einem dann doch leider den Deutschen immer noch so verkauft, ey, ihr kriegt hier eine Chance, BBL zu spielen, verzichte dafür mal auf alles andere, so gefühlt. Ne? Das ist natürlich nicht überall so, aber das ist so, das ist, ich sag mal, für die Spieler, die so zwischen den Ligen stehen, sind das so Konversationen, die da aufkommen. Und
dann heißt BBL spielen leider manchmal einfach, du fährst mit und bist mal 12 auf der Bank.
Ja, man weiß es halt nicht, ne? Ich meine, das ist auch eine ganz andere Sache. Du kannst da theoretisch, kannst du in der BBL, du spielst mit 6 Amis und dann gibt es Vereine, dann wird eine 8,5er Rotation gefahren, dann hast du dann noch 2,5 Deutsche, die spielen. Und dann hast du 3,5 Leute, die halt da sitzen oder halt mal ihre 5 Minuten spielen. Deswegen ist das, ja, ist sicherlich alles in Ordnung, aber ist nichts für mich.
Passt vielleicht ganz gut eine Frage dazu, die wir über Instagram bekommen haben von Sparrows Campertime. Der hat gefragt, erkennst du deine Fähigkeiten zur Führung junger Menschen? Du hast gerade gesagt, du hast eine besondere Rolle oder eine größere Rolle. Ist das auch so ein Part davon?
Erkenne ich die Fähigkeiten sicherlich irgendwo. Habe ich das schon mal mehr involvieren können, als es jetzt hier gerade ist? Ich denke auch, ja. Aber ich denke auch nicht, dass da gerade so Bedarf ist, dass das gerade auch einfach nicht so in die Dynamik reinpassen würde, glaube ich. Das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, das ist einfach, ist ja so, jede Gruppe hat so ihre eigene Dynamik, ne? In manchen Gruppen ist es mehr so, dass man vielleicht ein paar Leute hat, die mal mehr reden, mehr sagen und auch mal mehr Gespräche führen, in manchen ist es einfach weniger, weil das muss ja auch, bringt ja nichts, wenn ich mich hinstelle und irgendwas erzähle, der will es aber vielleicht gar nicht hören. Was jetzt auch wieder überhaupt nicht böse gemeint ist, aber man kennt es ja selber, man lässt sich auch nicht von jedem was erzählen. So. Deswegen ja, denke schon. Ich denke, dass ich da gerade aufgrund meiner Lebenserfahrung und auch ja, der Jahre einfach im Sport und was ich gesehen habe, dass ich da sicherlich auch jüngeren Leuten was mitgeben kann.
Du bist ja jetzt von Trier nach Vechta gegangen und in im Prinzip eigentlich, wenn man jetzt so mal auf die Tabelle guckt, kann man nur sagen, alles richtig gemacht. So von, ich glaube, gerade Platz 16 zu Platz 1. Hat sich das abgezeichnet in Trier, dass nach dem letzten Jahr irgendwie da der große Umbruch stattfindet? Oder lag es auch ein bisschen daran, dass eben so viele Leute weggegangen sind?
Ja, ich glaube, spielen viele Faktoren mit ein. Ne? Also an allererster Stelle glaube ich nicht, dass Trier qualitativ oder von der Leistung her am Ende irgendwie dahin gehört, da steht, wo sie jetzt stehen. Ich glaube, da sind einfach auch in dieser Saison noch mal ein paar unglückliche Umstände dazu gekommen, die dazu Startschwierigkeiten geführt haben. Ich denke, Trier wird da sich auf jeden Fall noch nach oben kämpfen in der Tabelle. Aber es hatte sich auch abgezeichnet. Klar, nach so einem Jahr wie letztes Jahr ist es einfach schwierig, die Leute zu halten. Wir haben extrem viele gute Leute gehabt. Du hast auch ja, wegen individueller Situation Glück gehabt, dass gewisse Leute überhaupt letztes Jahr schon da waren, dass man sich das leisten konnte. Und dann hat man natürlich auch mit Nachverpflichtungen noch Geld in die Hand genommen und hat sehr viel investiert letztes Jahr. Hatte einfach einen sehr, sehr starken, tiefen Kader. Ja, das war klar, dass das dieses Jahr so in der Stärke nicht möglich sein wird. Aber dennoch denke ich, dass Trier wesentlich besser ist, als sie gerade aussehen. Ja, ich meine, haben wir ja gesehen, Krankheit, Verletzung. Da, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile ein Spiel mit vollem Kader gemacht haben. Ich glaube noch nicht. Und das sind alles Dinge, die natürlich ja, schwierig sind. Nachverpflichtungen und so Geschichten, das wird alles ein bisschen dauern. Aber ich bin mir sicher, dass Trier sich da fangen wird.
Wie würdest du denn die Liga so insgesamt bewerten? Also wir sind ja jetzt dieses Jahr mit Gießen dann das erste Mal seit längerem wieder dabei, haben das in den letzten Jahren dann nicht so verfolgt. Ich finde es aber sehr ausgeglichen dieses Jahr. Also du hast irgendwie nie das so richtig das Gefühl, ich meine, Vechta, ihr habt jetzt, glaube ich, gegen Paderborn verloren und Tübingen hat gegen Bochum verloren, die jetzt ja auch beide nicht in den Playoff-Rängen aktuell stehen und von 18 Mannschaften haben, glaube ich, gerade 12 keine wirkliche Serie. Also entweder das letzte Spiel gewonnen oder verloren, aber nichts, ja, nichts darüber hinaus. War das die letzten Jahre auch schon so oder ist das dieses Jahr, sticht das dieses Jahr besonders heraus?
Nee, ich glaube, du hattest schon, also du hattest halt immer mal so diese ein, zwei Teams, die so vorweg sind, so ein bisschen, ne, die halt nur ab und an mal eins liegen lassen. Aber sonst war es schon sehr, sehr irgendwie ausgeglichen. Ich meine, mit Trier waren wir letztes Jahr auch Anfang Januar noch auf dem 10. Platz und sind dann auf dem 4. Platz geendet. Und das, also ja, hier lässt jeder mal irgendwie irgendwo was liegen. Sicher sein kann man sich da nie. Ich finde, die Liga ist, ja, sie ist auf jeden Fall wesentlich ausgeglichener geworden. Das ist ein, ja. Das auch, doch, muss ich zustimmen, ja.
Wir tippen immer so ein bisschen mit unseren Gästen, wer denn wo am Ende landet. Und da passt eine Frage von Gießen Forever ganz gut, die über Instagram geschrieben haben. Welche vier Teams werden denn deiner Meinung nach ins Halbfinale einziehen von den Playoffs?
Ja, kann ich mich auf die ersten vier der Tabelle beschränken? Weil mit dem Halbfinale ist ja dann immer nochmal mit dem Losglück und wie dann die Matchups sind, das kann ich ja jetzt nicht irgendwie alles nicht voraussehen.
Was?
Aber ich denke mal, ich denke mal, ja, wir und Tübingen auf jeden Fall. Dann bin ich eigentlich auch der Meinung, dass Gießen das auf jeden Fall schaffen sollte. Und dann... Ja, dann wird es schwierig. ja, mal überlegen. Vielleicht kann Hagen mal so ein bisschen überraschen. Ja, es ist schwierig. Dann kommt diese Ausgeglichenheit der Liga rein. So dieser vierte Platz. Ja, sonst, weiß nicht, vor 8 Wochen hätte ich Bremerhaven noch gesagt, aber das sieht ja dann irgendwie jetzt nicht mehr danach aus.
Was mit Jena?
Ja, danke, Jena, ja. Die habe ich gerade irgendwie, da habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, Jena, ja, doch.
Sehr
doch,
gut.
Doch.
Ja. Ja. Und wer geht deiner Meinung nach runter?
Schwenningen, da wird es auch wieder schwierig, ne? Ich habe die Tabelle gerade auch gar nicht so vor Augen. Wer tümpelt da gerade noch so da?
Leverkusen ist Vorletzter.
Ja, haben auch 2 Siege, aber da nee, ist ja irgendwie auch, da brechen ja nach und nach die Spieler weg, aber ich glaube auch, dass die sich noch fangen werden.
Leverkusen wird es schaffen. Das ist schwierig.
Ja, du bist nicht alleine. Also deine Tipps vorne, die sind auf jeden Fall alle in die Richtung, die wir auch getippt haben. Und unten war ja bei Mainchen noch Kirchheim mit dabei. Die haben sich ja relativ wieder gefangen.
Ja,
nach dem schlechten
das auch.
Saisonstart.
Ich glaube, dass auch Kirchheim wird es auch schaffen, dass also so ein ziemlich solides Coaching dahinter in Kirchheim jetzt auch schon seit Jahren. Ich
Bochum
denke,
ist noch dabei unten. Die haben jetzt ja zwar gegen Tübingen gewonnen, aber auch noch kein Heimspiel gewonnen. Und
ja, man muss ein bisschen gucken, was passiert. Ne? Irgendwie Düsseldorf und Dresden haben halt relativ gut losgelegt. Muss man gucken, wie sich das halt irgendwie dann so weiterentwickelt. Ja, ist schwierig. Schwierig, mich da festzulegen. Ich sage einfach dann mal Bochum, aber einfach so, weil ich mich jetzt festlegen muss.
Ja, zeigt ja auch diese Ausgeglichenheit, über die wir gesprochen haben,
Ja,
definitiv.
genau.
Das heißt, du hast schon mal Vechta oben nominiert, Tübingen oben nominiert, Gießen und Jena. Wer macht es dann
Ja.
am Ende aus deiner Sicht?
Ja, ich denke schon, dass wir und Tübingen das dann am Ende machen. Also ins Finale und dann wir natürlich.
Du hast gerade gesagt, ja, man muss mal sehen, was passiert. Ihr habt ja auch gesehen, was passiert. Ihr habt nach eurer ersten Niederlage im Prinzip einfach erstmal direkt den Point Guard ausgetauscht. Müssen wir uns darauf einstellen, jedes Mal, wenn ihr verliert, kommt ein neuer Spieler?
Ja, genau, das ging so nicht in Paderborn und deswegen musste Jordan gehen. Nein, das hat natürlich absolut überhaupt gar nichts damit zu tun. Ja, es ist einfach, sieht natürlich irgendwie erstmal blöd aus, so vom Timing
Es
her,
ist zumindest
aber
ungewohnt,
das.
dass man so als Erster eigentlich ziemlich souverän vorne wegmarschiert und dann aber
Ja.
trotzdem nachverpflichtet und sagt, hey, im Moment, hier passt irgendwas noch nicht.
Ja. Ja, ich denke, das ist, was soll ich dazu sagen, ne? Es ist hauptsächlich eine sportliche Entscheidung, die da vom Coaching-Staff getroffen wurde. Sicherlich auch irgendwo in der Kommunikation mit Jordan zusammen.
Der übrigens nach
Und
Trier geht, habe ich vorhin gelesen.
ja, haben sie, ist heute offiziell geworden, genau. Ja.
Kriegt man das als Spieler mit im Training oder ist es dann einfach irgendwann so, dass Coaching-Staff kommt und sagt, wir haben uns entschieden, wir brauchen noch mal jemand Neues und hier ist unser neuer Spieler? Oder merkt man das vorher schon so? Wie ist da der Umgang miteinander?
Ja, ich denke, es kommt immer darauf an, wie nah sich dann zwei Spieler stehen, ne? Ob der eine Spieler das dem anderen dann genauer erzählt, was er da irgendwie schon mal mit einem Agenten gesprochen hat oder nicht. Ich denke, so ein gewisses Gefühl kriegt jeder irgendwie ja in so einer Situation, wenn da Leute unzufrieden sind oder ob das jetzt Coaching-Staff, der unzufrieden ist, oder ob das jetzt Spieler ist, der unzufrieden ist. Und ich meine, ja, man kann ja auch immer auf sowas wie Minutenentwicklungen und so Sachen gucken. Und also ich würde lügen, wenn man jetzt nicht merkt, dass man irgendwelche Konstellationen vielleicht gerade nicht so gut funktionieren.
Wie ist denn bei euch generell das Verhältnis zu den Fans? Also es hat jemand aus Dresden geschrieben über Instagram, einfach mal ein Shoutout an die super sympathischen Fans. Wir haben es auch hier im Podcast schon gehört. Vechta ist so eine richtige Burg, da muss man eigentlich mal hin.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, allein wenn man hört, wir haben, glaube ich, 3.140 Plätze oder so. Und ich glaube, wir verkaufen 2.200 Dauerkarten im Jahr oder sowas. Das sagt schon alles. Und dann wohnen hier, glaube ich, 35.000 Leute in Vechta. Das heißt, 10% von Vechta, also natürlich kommen auch Leute aus dem Umkreis, aber 10% sind in der Halle, so von den Leuten, die hier wohnen. Nee, ist schon einzigartig. Ist auch, was ich so mitbekommen habe, immer sehr, sehr positive Fanszene. So, man hört hier kaum irgendwie Rufe oder irgendwas gegen irgendwelche Gegner oder irgendwelche Sachen. Und nee, ist wirklich eine geile Stimmung. Es macht Bock. Die Fans sind immer da, die Leute sind immer da. Und das sollte man auf jeden Fall mal erleben, wenn man die Gelegenheit hat.
Ja, also ich habe das auch schon, der Luis Figger hat hier gesagt, wenn ihr da hinfahren solltet an einem Sonntagabend, nehmt euch am Montag Urlaub. Also das
Ja.
muss schon gut abgehen. Ich war leider tatsächlich noch nicht da bisher. Das gilt es eigentlich mal
Ja,
zu
ich habe
ändern.
Stories gehört. Ich habe Stories gehört. Jetzt weiß ich nicht, ob das stimmt und ob ich hier irgendwie Blödsinn erzähle, aber es wurde so an mich herangetragen, dass hier gerade vor Corona Samstagabend Heimspiele, dass sich dann die eine oder andere Bar hier in der Stadt schon mal beschwert hat, dass dann da irgendwie die Kundschaft ausbleiben würde, weil dann einfach die Leute nach dem Spiel einfach oder bis in die Puppen im Rasterdom bleiben. Und das ist ja halt auch so, ne? Wenn ich dann da, wir duschen ja dann, wir machen Recovery, dann gehen wir in den VIP-Raum essen. Und wenn ich dann nach Hause gehe irgendwann, dann stehen halt immer noch die Leute in den Mittelrängen irgendwie an der Bar und trinken ihr Pilz und im VIP-Raum ist noch alles voll, die Musik läuft laut, manchmal tanzen Leute. Also, das ist schon eine geile Stimmung hier.
Und das ist natürlich wirklich super. Das klingt in der Tat gut. Gibt ja viele andere Hallen, da ist dann nach 10 Minuten nach dem Spiel werden die Schotten dicht
Ja.
gemacht, ja.
Die BBL hat ja jetzt gerade ihre Strategie, ich glaube Triple-Double 2032,
ja, Triple-Double, ja.
2032 rausgegeben mit im Prinzip ziemlich krasser Anhebung der Standards, also irgendwie Verdopplung, Mindestetat auf 6 Millionen und ich glaube auch Hallen mit Kapazitäten. Wie sieht es in Vechta aus? Also ist das irgendwie Gesprächsthema und kann man das stemmen als Vechta?
Also ich habe jetzt hier noch nicht so viel Einblick, bin ja auch noch neu hier, aber ich denke schon, dass man das hier stemmen kann. Ich glaube, was die Hallenkapazitäten angeht, gibt es ja dann am Ende auch immer bei irgendwas mit so einer 10%-Regel oder so.
Ja, irgendwas mit 10% der Einwohnerzahl, ja, also genau. Das habt ihr ja im Prinzip schon.
Ja, ja.
Mindestkapazität, glaube ich, von 4-5 oder
genau,
so.
Genau, ja, also ich glaube, dass das, also daran würde es hier in Vechta nicht scheitern, würde ich jetzt mal so behaupten. Ne? Da kann man schon was machen. Ja, also ich denke, dass Vechta hier gut aufgestellt ist, da diese Sachen mitzugehen in der Zukunft, ja.
Was macht denn für dich als Spieler einen guten Standort aus? Du hast ja jetzt schon viel gesehen. Was gibt dir so das Gefühl, wenn du irgendwo ankommst, Mensch, hier bin ich gut gelandet?
Ja, es sind erstmal Kleinigkeiten, denke ich, wie so die Facilities oder so, ne? Wie so, keine Ahnung, muss ich jetzt irgendwie Dienstagabend um 18 Uhr eine halbe Stunde durch die Stadt fahren, um in irgendeiner Schulhalle zu trainieren? Oder gehe ich jeden Tag zur selben Uhrzeit in dieselbe Halle und kann da trainieren? Und habe im Idealfall auch noch einen Kraftraum in der Halle oder zumindest ein gescheites Fitnessstudio oder ne, solche Geschichten. Dann natürlich Coaching-Staff, was hast du da? Hast du einen Athletiktrainer? Hast du einen eigenen Physio im Verein? Oder ist es eine Kooperation? Ich meine, das ist irgendwo vielleicht auch meckern auf hohem Niveau, weil ich weiß, dass das Geld ja im Basketball auch nicht so locker sitzt, dass jeder Verein da irgendwie den festangestellten Physio und festangestellten Athletiktrainer für alle, der immer da ist, leisten kann. Aber das sind Dinge in erster Linie. Und dann, ja, ich denke, man merkt ja relativ schnell, wie bemüht Leute sind, wie sich um einen gekümmert wird, was für eine Wertschätzung auch den Menschen einfach irgendwie entgegengebracht wird oder ob man da jetzt nur als Objekt, sage ich mal, gesehen wird. Ne? Und ja, da muss ich aber sagen, dass ich da eigentlich bis jetzt sehr, sehr viel Glück hatte, besonders die letzten Jahre.
Was denkst du, worauf wird es jetzt bei euch in Vechta ankommen? Ihr habt jetzt das eine Spiel verloren. Was waren da so die Hintergründe? Warum hat das da nicht funktioniert? Und was müsst ihr tun, damit ihr am Ende dann auch deine Prophezeiung erfüllt und ins Finale kommt und da dann auch gewinnen könnt? Also was sind so die Faktoren, die dazu führen sollen?
Ja, ich denke, dass wir uns einfach stetig weiterentwickeln müssen. Und ich glaube, dass wir schon auch gerade in den ersten Spielen und ja, jetzt in der ersten Phase sehr davon auch gelebt haben, dass wir einfach sehr, sehr individuell stark und individuell talentiert sind. So, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr zusammenfinden, ein bisschen mehr Vertrauen noch in unser System finden, ein bisschen mehr Vertrauen in unser Zusammenspiel. Ich meine, wir haben, muss man leider sagen, relativ niedrigen Assist Average für das Potenzial, was wir so haben. Oder zumindest mal Spiele gehabt mit wenig Assists. So. Und ich denke, dass wir da, also dass der Progress da einfach immer weitergehen muss, wo wir aber auch dran sind, dass wir da einfach als Mannschaft immer weiter so zusammenfinden. Jetzt nicht zwischenmenschlich, das ist alles super, aber ich meine auch auf dem Feld, dass wir mehr Vertrauen in unsere Systeme finden und aber auch mehr Vertrauen in unsere Defense. Und ich denke, es ist so ein klassischer Fall, wo es einfach über die Erfahrung geht. Mehr Erfahrung machen, Erfahrung lernen, 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 besser werden, besser werden, besser werden.
Ist das auch was Coaching-Staff dann mit euch thematisiert? Also zu sagen, guck mal, hier ist Scouting-Report, wir hatten letztes Spiel wieder nur 7 Assists, oder ist es mehr dann tatsächlich im täglichen Training, dass ihr dran arbeitet, okay, hier wäre nochmal ein Extrapass gut gewesen, oder guck mal, schau dir mal die Situation an, da drüben ist ein freier Mitspieler, finde doch den. Ist das eher zahlenorientiert oder ist es mehr so im Doing vom Training oder vielleicht beides?
Naja, das ist schon beides, ne? Ich meine, klar, in Analysen sprichst du dann oft über Zahlen. Das ist ja das, was du schwarz auf weiß dann vor dir hast. So, da kann auch keiner was gegen sagen, wenn du 7 Assists gehabt hast.
Falsch gescoutet.
War es halt so. Ja, und dann wird vielleicht wird hier und da mal einer vergessen, aber ob du dann 8, 9, 10 Assists hast oder also das macht ja auch nicht den Unterschied. Deswegen, klar, wird da auch drüber gesprochen. Wird auch Video aufgezeigt, hey, hier, keine Ahnung, Fastbreak-Situation, müssen wir gucken, dass wir besser laufen, besser Spacing haben und den Ball hier immer rüberschmeißen, anstatt versuchen, 1-gegen-1 zu gehen. Und dann wird es halt auch im Training umgesetzt. Ob das jetzt ja in Drills sind, wo es gewisse Regeln gibt oder wo gewisse Würfe mehr Punkte bringen oder so Geschichten, oder ob das zwischen zwei Spielern ist, so, ey, ich glaube, du hast gerade den falschen Read gemacht, guck beim nächsten Mal noch dahin, dann hast du noch den Extrapass. So, du ziehst da super den Verteidiger, kick ihn raus, haben wir noch einen freien Wurf, so. Ja, ich denke, das sind ganz normale Mechanismen, die werden überall so stattfinden.
Ist es vielleicht auch gefährlich für ein Team, am Anfang der Saison so gut loszulegen? Also weil letzten Endes, die Saison ist ja noch relativ lang. Und es ist ja immer, oder viele Trainer sprechen davon, es ist schon auch so ein bisschen anspruchsvoll, da das Niveau hochzuhalten und dafür zu sorgen, dass man sich nicht zu sehr zurücklehnt und sagt, okay, wir haben das alles im Sack, wir kriegen das hier locker durch, wir können hier durchmarschieren und dann vielleicht im Februar oder März ein böses Erwachen hat. Was tut ihr, damit das nicht passiert?
Ja, ich denke, du hast das schon angesprochen, ne? Es geht darum, gerade vom Coaching-Staff aus zu versuchen, die Intensität im Training hochzuhalten, irgendwie alle hungrig zu halten und immer wieder sich vor Augen zu führen, so, ey, ja, wir haben jetzt hier das Spiel gewonnen, wir haben jetzt 100 Punkte gemacht und so, aber guck mal hier das Video, also ne, da ist das und das passiert und also wenn wir noch besser spielen, dann können es 120 Punkte sein und 10 Punkte weniger für den Gegner, als wenn wir jetzt so spielen. Und ich glaube, da geht es immer darum, einfach das, dass man sich selber irgendwie, das ist für jeden selber, vom Coaching-Staff nach oben und unten aber auch, dass man sich da einfach nicht zufrieden gibt und sich denkt, so, ja, okay, jetzt läuft es doch, jetzt kommen wir hier einfach in die Halle und spielen ein bisschen. Sondern das geht, ne, da muss man schon immer gucken, analysieren, weitermachen. Und ja, das machen wir auch und dann hoffen wir, dass wir uns da einfach konstant weiterentwickeln.
Ihr habt mit Tajuan AG einen Spieler, der sehr hoch in den Statistiken auftaucht, also sowohl bei den Punkten als auch bei den Rebounds. Frage 1, wie spricht man den Kerl aus? Und Frage 2, wie ist der so drauf?
Tajuan AG.
Ja, so hab ich daneben gegriffen.
Sprechen wir ihn zumindest aus.
Hat er einen Spitznamen?
Ja, Tiggy.
Was ist denn dein Spitzname? Das wurde auch über Instagram gefragt, tatsächlich.
Mein Spitzname? Ja, keine Ahnung, Amis sagen I einfach.
So. Ist dein Bruder dann wenigstens Jay auch? Seid ihr I und Jay, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der wird einfach immer normal Julius genannt. Manchmal sagen sie aus Jux Wolf, so ja, geil, dann drehen sich halt zwei um. das ist eigentlich so der im Basketball geläufige Spitzname, ja.
Was war die Ausgangsfrage?
Die Ausgangsfrage war, ich habe seinen Spitznamen schon wieder vergessen. Tiggy?
Tiggy.
Ja. Was ist das für ein Typ? Also, wie ist der so auf dem Feld? Wie ist der als Mitspieler?
Auf dem Feld ist er ein sehr extrovertierter Typ, würde ich sagen. der sich auch gerne mal ein bisschen feiert. Aber alles gut, wenn man abliefert, dann hat man sich das verdient, dann darf man das auch machen. Und ich meine, der spielt Bombenjahr bis jetzt. Da kann man sagen, was man will, was der abliefert, das macht er sehr, sehr stark. Ist ein guter Typ. Das ist nicht irgendwie die außergewöhnlichen Sachen zu sagen, aber ist ein guter Typ. Ist ein sehr, sehr harter Competitor, auch im Training. Will immer gewinnen, geht sehr, sehr hart. Und ist schon faszinierend auch zu sehen, was er manchmal macht in Spielen und dann überrascht er auch immer wieder mal aufs Neue. Ich denke, ist auf jeden Fall einer der talentiertesten Spieler, die ich in der Pro A gesehen habe, was einfach so das komplette Skillset angeht. Ich denke, es gibt irgendwie nichts, was er nicht kann. Er kann ziemlich viele Sachen ziemlich gut, gerade für den modernen Basketball. Er ist sehr, sehr schnell, athletisch, sehr agil. Ja, auf der 5 ist er sehr athletisch, undersized natürlich, aber das ist irgendwie egal, weil er einfach auch aus dem Face-Up spielen kann. Also Tiggy bringt schon sehr, sehr, sehr viel mit, was man braucht, um ein guter Basketballspieler zu sein.
Könnte ein interessantes Duell mit unserem Stefan Funditsch werden, wenn die sich da behaken, ja.
Ja, ich bin auch gespannt. Das machen wir nächste Woche, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ich wollte jetzt, weil du ja gesagt hast, er ist ein sehr harter Gegenspieler auch im Training. Und er war einer der talentiertesten, die du bisher in der Pro A gesehen hast. Was war denn so dein härtester Gegenspieler oder vielleicht auch dein bester Mitspieler so in deiner Karriere? Du hast ja schon viele Stationen durchlaufen. Gibt es da irgendwelche, die sich besonders in Erinnerung gebrannt haben? Oder?
Ja, ich habe immer gehasst, gegen Dennis Heinzmann zu spielen. Er ist erstmal jemand, vor dem ich auch sehr, sehr viel Respekt habe, weil ich auch irgendwie erlebt habe in den letzten Jahren, wie krass Dennis sich auch wirklich Jahr für Jahr weiterentwickelt hat, sowohl irgendwie als Führungspersönlichkeit in Leverkusen, was man jetzt auch sieht, was da, also Ich sage eine Sache, wenn Dennis sich nicht verletzt, dann steht Leverkusen nicht da, wo sie jetzt stehen. So, das sagt doch irgendwie jeder. Deswegen ist jemand, vor dem ich sehr, sehr viel Respekt habe. Und es ist für mich immer schwierig, gegen Dennis zu spielen, weil es irgendwie so, ach, jetzt haben wir mal wieder einen, aber es ist einfach der einzige Spieler, der irgendwie so dieselbe Größe hat wie ich und dann aber irgendwie nochmal ein bisschen mehr Wingspan hat und ich bin nie der Stärkste gewesen oder irgendwie so. Aber ich war immer größer und wenn dann sonst die anderen Bigs da waren, dann war ich manchmal noch ein bisschen flinker auf den Beinen, aber bei Dennis hat das irgendwie alles nicht so gut geklappt. Deswegen, ja, Dennis war immer so, ist glaube ich für mich so das, sag mal, das unangenehmste, nervigste Matchup eigentlich gewesen, ja.
Okay. Ja, Luis Figger hat ihn als den Bürgermeister von Leverkusen bezeichnet hier im Podcast. Ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, tut mir auch sehr, sehr leid für Dennis und ich denke, den Schaden, den ja sein Ausfall da irgendwie hinterlässt, das sieht man Leverkusen leider.
Ja, irgendwie das ganze Gefüge zusammengebrochen, ja.
Du hast vorhin gesagt, du bist jetzt so langsam im Herbst deiner Karriere angekommen. Gibt es bei dir schon Gedanken, so was passiert nach dem Basketball und wie bleibe ich im Basketball? Oder guckst du einfach jetzt noch ein paar Jahre erstmal spielen und dann Gedanken machen über was passiert dann?
Nee, gibt's schon Gedanken. Und die heißen auch nicht unbedingt, wie bleibe ich im Basketball. Aber nee, da gibt es schon Gedanken. Ich habe jetzt letzten Sommer meinen Sportbetriebswirt fertig gemacht. Ich habe jetzt einen MBA angefangen in Change Management and Leadership. Und auch so nebenbei, ja, kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen, aber so auch mit Hilfe von Rasta Fechter so ein bisschen gucke ich, was es so für Optionen für mich gibt. Und gucken wir mal, wie lange es noch geht.
Dann vielleicht die Frage mal noch in die andere Richtung. Wenn du dein früheres Ich anrufen könntest und ihm irgendwas mitgeben könntest, wann würdest du anrufen und was würdest du dir sagen?
Ja, ist schwierig, ne? Weil hätte ich basketballerisch viel mehr aus meiner Karriere machen können, so sicherlich, ja. Hätte ich einfach irgendwie schon in jungen Jahren begriffen, was es heißt, hart zu arbeiten, diszipliniert zu sein in deinem Lifestyle und in solchen Geschichten. So klar, hätte ich Basketball viel, viel mehr erreichen können, denke ich. Auf der anderen Seite habe ich auch irgendwie, bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Person, die Enos Wolf heute ist, so. Und mein Leben hat dazu geführt, dass ich jetzt dieser Mensch bin. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Leben und wie mein Leben ist und wie ich bin. Deswegen, ich habe auch geile Erfahrungen gehabt. Ich denke, dass irgendwie alles dann irgendwie, ja, man lernt ja dann irgendwie so immer Step by Step, also sollte man zumindest, man muss so ein bisschen selber reflektieren dann ab irgendeinem Punkt mal, aber deswegen ist das eine Frage, ich glaube, ich würde nicht anrufen.
Sehr gute Antwort.
Ja. Ich habe jetzt keine Frage mehr, aber ich soll, als mein Vater erfahren hat, dass du heute unser Gast bist, hat er gesagt, oh, seinen Vater habe ich noch im Gießener Trikot in der Osthalle spielen sehen. Also dein Papa hat ja auch 2 Jahre für Gießen gespielt und da war mein Vater schon auf der Tribüne und ja.
Ja, kleine Welt. Hör ich, passiert immer mal wieder, dass ich in irgendeiner Halle in Deutschland bin und dann kommt irgendein Ü50-Mensch zu mir und sagt, hey, hier, Grüße an Hoschek.
Alles klar.
Ja. Und dann immer, Papa, Grüße von irgendjemandem hier, der mich heute hat spielen sehen.
Ja, sehr gut. Werde ich ihm ausrichten, wenn er dann auf dich zukommt, weißt du, wer es ist.
Alles klar.
Perfekt, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da warst, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg in der Saison. Schauen mal, ob ihr am Ende nach oben geht oder nicht. Sind wir sehr gespannt und freuen uns natürlich auf die Spiele gegen euch.
Alles klar, ich freue mich auch.
Das war Erstklassig, Zweitklassig.
Der Pro-A-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.